Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zu einer neuerlichen, schonungslosen Standortbestimmung am frühen Morgen hier bei Weltwoche Daily, international, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich, selbstverständlich, unzerstörbar, zuversichtlich, aus der Gewissheit heraus, dass die Menschheit noch jede Katastrophe, auch viel größere als die, die wir heute zu kommentieren haben, jede dieser Katastrophen hat die Menschheit überstanden. Nicht, weil die Menschen so genial wären, sondern weil es da draußen Kräfte geben muss, die zu den Menschen schauen, die dafür sorgen, dass der Mensch sich nicht selber abschafft, was vermutlich schon längst passiert wäre, wenn die Menschen sich selber überlassen würden. Aber es gibt da draußen eine wohlwollende Vorsehung, eine milde, eine wohltätige Kraft, die uns vor uns selber rettet, auch und gerade an diesem Freitag, dem 19. Juni 2026. So, jetzt habe ich die Kurve hier zum Einstieg noch ganz knapp geschafft, wie in einem dieser Hitchcock-Filme North by Northwest, als das Schleuderauto mit Cary Grant da, eher abgefüllt mit Whisky, schon bedrohlich da über den Felsabgründen, den Felsklüften der Côte d'Azur Richtung Tal eben schleudert und sich da entsprechend quietschend zur Geltung bringt. Ich starte mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die Kernenergie steht vor einer entscheidenden Phase. Weltweit wird darüber diskutiert, wie ihre Renaissance weitergeht und welche Rolle sie in der künftigen Energieversorgung spielen kann. Dabei geht es nicht nur um neue Kraftwerke, sondern auch um die Produktion und Veredelung von Kernbrennstoffen. Ebenso im Fokus stehen neue Technologien, kleine modulare Reaktoren, SMRs, die Kernfusion sowie regulatorische und andere Risiken. Genau diesen Themen widmet sich der Arnova Nuclear Energy Summit am Montag, dem 14. September 2026. Montag, 14. September 2026 findet im Hotel The Dolder Grand Zürich auf dem Zürichberg eine ganztägige Investitionskonferenz zur Zukunft der Kernenergie statt. Auf dem Programm stehen Präsentationen führender internationaler Experten zur globalen Renaissance der Kernenergie und zu den damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten. Ein besonderer Gast ist Professor Václav Smil, Autor von 51 Büchern und über 500 wissenschaftlichen Arbeiten zu Energie, Umwelt, Bevölkerung, Ernährung und zur Geschichte technologischer Fortschritte. Er wird eine Keynote-Präsentation zu den globalen Energieherausforderungen halten, mit besonderem Fokus auf Kernenergie. Danach folgt eine Podiumsdiskussion. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von der Arnova Capital AG und den Mitbegründern Pendo S. Löfgren und Dr. Christian H. Kählin. Moderiert wird die Konferenz von mir, Roger Köppel, Chefredaktor und Verleger der Weltwoche. Im letzten Jahr haben wir das zum ersten Mal durchgeführt in dieser Form. Es war ein überwältigender Erfolg und ich lade Sie ein, auch Leute, die nicht volle Experten sind, kommen da auf ihre Rechnung, weil ich dafür sorge, dass wir nicht in den Experten-Talk ins Experten-Chinesisch abdriften. Zur Registrierung zum Arnova Nuclear Energy Summit gelangen Sie über diesen Link arnova.com Nuclear 2026. Arnova.com Nuclear 2026. Die Teilnahme an dieser Konferenz kostet 238 Franken inklusive Kaffee und Mittagessen. Für Weltwoche Leser gilt ein Spezialpreis von 178 Franken. Geben Sie dafür den Gutscheincode WW178 ein. Nicht nur interessante Themen, auch interessante Leute, die man dort kennenlernt. Das ist, was diese Konferenz ausmacht. Deshalb einmal mehr, Horizont erweiternd, wichtig, Kernenergie, gerade wenn Sie in Deutschland sind oder auch in Österreich, wo ja die Kernenergie überhaupt nicht auf der Agenda ist, vielleicht auch nicht so schnell kommt, aber in Deutschland, diesem einstigen Vorzeigeland, wo ja Politiker das einfach abgestellt haben per Knopfdruck, wir schaffen das, die institutionalisierte Arroganz der Wir schaffen das Fraktion, die nichts im Griff hat. Umso wichtiger, dass Sie sich als Bürger, als besorgte Deutsche, denen es nicht egal ist, wenn ihr Land da einfach den Bach runtergeht, ihr großartiges, ihr tüchtiges Land, wo die Vorfahren so viel aufgebaut haben nach dem Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs, wo man schon einmal so eine Politiker-Corona hatte von Vollverrückten, von Spinnern, man muss es so sagen, von Spinnern, auch wenn es mir da schwerfällt, sozusagen rückwirkend jetzt zurück zu moralisieren. Aber am Ende des Tages müssen natürlich auch diese Leute an ihrer Verantwortungslosigkeit gemessen werden. Und nach diesem Krieg, nach dieser Katastrophe, gab es ein derartiges Wunder in Deutschland, dass jetzt wieder, also mit der Kettensäge, in Grund und Boden gefräst wird. Also auch vor diesem Hintergrund lege ich Ihnen ans Herz, an dieser Konferenz vorbeizuschauen. Sie haben interessante Investitionsmöglichkeiten, interessante Leute, mit denen Sie reden können, und dafür garantieren wir hochkarätige Leute auf dem Podium und einen Moderator, der alles geben wird, damit da die Botschaften auch richtig verstanden werden. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die europäische Außenpolitik, die deutsche Außenpolitik lebt im Zustand der Totalverblendung. Ich habe es im Schweizer Programm schon gesagt. Wir sind in den Zeiten des entfesselten Egoismus, der Gottlosigkeit, der Christentumsvergessenheit. Und wenn man den lieben Gott cancelt, wenn man den aus allen Gleichungen streicht, ja, dann setzt sich eben der Mensch auf den höchsten Thron mit dem Resultat, dass er die Welt als eine Art Ganzkörperspiegelkabinett vor sich sieht, und überall, wo er hinblickt, entdeckt er sich selbst und nur seine eigenen Vorstellungen. Das ist die Verabsolutierung, das ist der Absolutismus des eigenen Egos, das ist die sich überschlagende narzisstische Störung, die hier regiert. Und das ist das ganz große, das ist das zentrale Problem, insbesondere der deutschen Politik. Auf der einen Seite eine komplette Identitätskrise, dass man nicht mehr weiß, wo einem eigentlich der Kopf steht. Deutschland wieder zerklüftet zwischen Ost und West, ohne die Aussicht, hier einen Konsens zu finden. Wer sind wir eigentlich? Was ist Deutschland? Wofür steht Deutschland? Innenpolitisch. Wo sind die Grenzen? Wo setzen wir Grenzen? Eine Politik der Grenzenlosigkeit, eine Politik der entfesselten Egozentrik, wo sich alle dauernd selber zum Maßstab machen. Und weil der Mensch eben kein Maß kennt, nur das Unmaß, ist das eben auch eine unmäßige Politik, eine Politik, von der die Leute schon längst gemerkt haben, auch die, die dem ganzen Zirkus noch wohlwollend gegenüberstehen, dass da etwas nicht stimmt, wenn man Regierende hat, die zum Beispiel während des Wahlkampfs keinen Pieps gesagt haben, dass sie als erste Amtshandlung die größten Schuldenberge anhäufen werden, die es je gegeben hat in der deutschen Geschichte, die mutwillig von einem Parlament beschlossen werden. Sozusagen eine Art Hyperinflation des Schuldenanhäufens. Kein Wort davon während des Wahlkampfs. Aber kaum ist man gewählt, zieht man mit dem alten Parlament, weil das neue das niemals bewilligen würde, diese Schuldenpolitik durch. Das ist ein Betrug am Wähler. Und eine Regierung, die mit Betrug anfängt, die unterliegt dem Fluch der bösen Tat, und von so einer Regierung ist am Schluss nichts mehr zu erwarten, weil das ist, wie wenn sie einen Reißverschluss falsch auffädeln. Das ist ein Gezwänge bis zum Schluss, und da müssen sie einfach wieder an den Anfang zurück, die ganze Sache auseinandernehmen und noch einmal neu anfangen. Und diese Urkatastrophe der Regierung Merz, dieser Urbetrug, auf dem man die Regierungszeit begonnen hat, übrigens mit Schuldenbergen, die ja jetzt im Nichts verdampfen. Es ist ja nicht so, dass die Bundeswehr plötzlich wehrkräftig und verteidigungsfähig wäre. Da ist einfach noch mehr Geld angehäuft worden, noch mehr Geld, das einem nicht gehört. Man muss hier immer wieder innehalten in dieser Schnelllebigkeit, weil Medien wechseln und man vergisst dann wieder. Aber solche Kernweichenstellungen, die sagen sehr, sehr viel aus über die falsche Richtung, in der man drinsteckt. Und Politiker, die so vorgehen, sind eben die Verkörperung dessen, was ich jetzt eingangs geschildert habe. Das ist die außer Rand und Band geratene Ich-Gesellschaft, die Ich-AG, die keine äußeren Beschränkungen kennt, außer und Maßstäbe kennt, außer die eigenen flüchtigen, fiebrigen, egozentrischen Anwandlungen, von denen man sich dann leiten lässt. Und deshalb muss man wahnsinnig aufpassen und ist es sehr, sehr schwierig, sich zu orientieren, was denn eigentlich das bedeutet, was sie den ganzen lieben langen Tag sagen. Beziehungsweise, so kompliziert ist es vielleicht gar nicht, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, man liegt gar nicht falsch, wenn man einfach mal gar nichts glaubt, was die da oben sagen, wenn sie denn schon so angefangen haben. Wenn der Betrug sozusagen zur Staatsräson geworden ist. Und im Moment, das sind jetzt die Aktualitäten, lebt man ja in dieser ganz gefährlichen Illusion, dass Russland militärisch besiegt wäre. Dass der Ukraine-Krieg jetzt militärisch sich allmählich zugunsten der Ukraine wende. Und auch da, man lässt sich wieder blenden von Bildern. Man lässt sich wieder blenden von den Eindrücken, die man sich dann so zurechtlegt, dass sie ins eigene schiefe Weltbild passen. Und gestern haben wir ja diese Drohnenanschläge auf Russland, auf Moskau gesehen. Und dieser brennenden Erdölraffinerie, die dermaßen in die Luft geflogen ist, dass da eine gewaltige Dachplatte in die Höhe geschleudert wurde. Sind dann auch noch Wohnhäuser getroffen worden. In einer Bildunterschrift bei der Neuen Zürcher Zeitung hieß es dazu, ja, die Erdölraffinerie würden getroffen und andere Gebäude. Dabei sah man, es war ein Wohnhaus. Aber klar, wenn es natürlich die Ukrainer machen, dann sind das bedauerliche Kollateralschäden. Wenn eine russische Drohne mal ein ziviles Gebäude trifft, ist es natürlich Ausdruck einer verbrecherischen Politik. Aber die Ukrainer, die auch schon Studentenwohnheime in Schutt und Asche gelegt haben oder gar kürzlich wieder einen Schülerbus, nein, nein, das sind bedauerliche Einzelfälle. Beim anderen ist es aber systematische Kriegskriminalität. Merken Sie etwas, wie hier das Denken, wie hier die Wahrnehmung propagandistisch geformt wird? Man steckt eben bereits so tief in der eigenen Kriegspropaganda drin, dass man es gar nicht mehr merkt, wie tief man in der Propaganda drin steckt. Und der Propagandist durchschaut ja eigentlich seine Unwahrheit als Propaganda, aber noch viel schlimmer ist der Propagandist, der an seine Propaganda glaubt. Und genau so scheint es mir zu sein, wenn ich da einigen Leuten zuhöre, die sich da aufplustern in der deutschen Politik und jetzt eben der Meinung sind, mit jedem Drohnenschlag steige die Chance für eine diplomatische Einigung. Putin hänge dermaßen in den Seilen, dass er jetzt dann auf den Knien kriechend wieder anschleicht und sich entschuldigt, in den Staub wirft, um für all seine Fehler und kolossalen Irrtümer um Verzeihung zu bitten. Entschuldigung, Freunde. Wenn ihr auf diesem LSD-Trip der Außenpolitik unterwegs seid, in dieser rosaroten Wolke der Selbstverblendung, dann ist es höchste Zeit, dass ihr eine Ernüchterung, eine Entziehungskur von euch selber anfängt durchzuziehen. Denn der Fall ist, meine Damen und Herren, das exakte Gegenteil. Mit jedem Drohnenschlag wird es für Europa gefährlicher, weil in Russland der Druck steigt auf den Präsidenten, jetzt den Unterstützern der Ukraine, das sind nicht mehr die Amerikaner, das sind vor allem die Deutschen, zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und dieser Hammer ist nicht einfach nur ein Hammer, sondern das sind nukleare Arsenale von 6500 Atomsprengköpfen und ballistischen Raketen, die so schnell sind, dass sie nicht abgefangen werden können. Und das ist die Logik der Eskalation. Wenn man glaubt, sich auf dem Pausenplatz mit dem größten Mitschüler anlegen zu müssen. Wenn man glaubt, als militärisch nackt dastehender Zwerg sich mit einem relativen Riesen in den Ring begeben zu müssen und gleichzeitig sich in einem Akt der verantwortungslosen Selbsthypnose einredet, dass der andere, der Riese, eigentlich nur ein Zwerg sei, man selber aber ein Riese. Obwohl man bei NATO-Manövern zum Teil nicht einmal funktionsfähige Gewehre einsetzen konnte. Das habe ich mal von einem britischen NATO-Offizier gehört, dass die deutsche Bundeswehr bei einem Manöver einmal Holzstöcke als Gewehrattrappen einsetzen musste, weil es nicht mehr genügend Gewehre gab. Und diese Militärmacht, die ja zum Glück keine mehr ist, denn das wäre dann erst recht gefährlich, wenn dieser Militarismus da, dieser Verbalmilitarismus, der sich jetzt da wieder aufschwingt, hackenschlagend und säbelklirrend in den Ruinen des einstigen tausendjährigen Reichs, wenn dieser Militarismus auch noch tatsächlich ein Militär hätte, um sich auszutoben und auszuleben. So aber bleibt das einfach bei einem ganz gefährlichen, letztlich größenwahnsinnigen Akt der politischen Verantwortungslosigkeit. Weil hier natürlich Risiken heraufbeschworen werden, die dann nicht mehr im Griff gehalten werden können. Und die Europäer und vor allem die Deutschen müssen sich auch bewusst machen, was sie hier für eine Verantwortung tragen, nicht nur für den Frieden in Europa, sondern auch für den Frieden auf der Welt. Und weil man sich jetzt eingeredet hat, weil diese Politiker, die sonst nichts auf die Reihe kriegen, sich eingeredet haben, dass es im Ukraine-Krieg um die Selbstbehauptung der westlichen Zivilisation geht, weil man sich dermaßen bis über beide Ohren hinaus in diesen Krieg hineingequatscht hat. Dieses Gratis-Heldentum von der Zuschauertribüne aus. Ja, in der Ukraine kämpfen wir für unsere Freiheit. Aber keiner dieser Maulhelden wäre bereit, selber eine Uniform anzuziehen. Die eigenen Kinder in diese Blutmühle da, in diesen Drohnenwahnsinn hineinzuschicken. Sie dort zu verheizen. Man lässt dann die Ukrainer sterben für die eigene Freiheit, für die eigene Zivilisation, meine Damen und Herren. Das ist ein bodenloser Zynismus, der uns da von diesen Gutmenschen entgegenknallt. Die haben auch noch die Frechheit, sich in jeder Talkshow da als moralische Götzen aufzuspielen, da als sozusagen als Prediger der Hochmoral. Und jeder, der eine andere Meinung hat, wird von diesen aufgeplusterten Typen da in den Senkel gestellt. Es ist kein Wunder, dass die ihre Talkshows mittlerweile so kalibrieren, dass niemand auftreten darf, der denen mal die Luft rauslässt, meine Damen und Herren, der diese eingebildete Herrlichkeit stört. Aber ich sage Ihnen, das ist eine absolute Verantwortungslosigkeit und den Deutschen muss man sagen, den deutschen Politikern, nicht den Deutschen. Die Deutschen haben es ja gemerkt. Die Deutschen machen da nicht mit Großmehrheit. Ich glaube ich nicht, es mag solche geben. Aber hier haben die Politiker die Verantwortung. Warum? Weil die deutschen Politiker, wenn sie gewählt sind, ja nicht mehr gestoppt werden können. Die Deutschen können ja nur alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen auf ihrem Wahlzettel und dann regieren die Parteien. Die sind auch an kein Wahlversprechen mehr gebunden. Das haben wir gesehen beim letzten Mal mit diesen Schuldenbergen. Die machen einfach, was sie wollen. Und deshalb haben sie natürlich auch die Verantwortung, für ihr Tun zu tragen. Und die Deutschen stehen hier im Zentrum, weil die Deutschen haben die einschlägigsten historischen Erfahrungen. Und dass ein Kanzler der CDU, der Kohl-Partei, noch ein Gefolgsmann von Kohl, Friedrich Merz, das war für mich immer einer aus dieser Kohlschen Schule. Und über Kohl kann man ja sagen, was man will. Aber das war ein Staatsmann mit geschichtlichem Bewusstsein. Und er hat ganz genau gesehen, und er hat das eben auch gekonnt, diese verschiedenen und auch schwierigen, nicht einfach zu interpretierenden außenpolitischen Bezüge und Abhängigkeiten, ja, Abhängigkeiten, diese beschnittene Souveränität Deutschlands nach 2 verlorenen Weltkriegen, doch zum größten Vorteil Deutschlands auszuspielen, eben nicht indem er sich selber wichtig machte, sondern, und da kommt eben doch noch eine christliche Fundierung ins Spiel, dass eben Helmut Kohl ein Politiker war, wenn auch sesselfüllend, immer im Zentrum stehend und sitzend, ein Politiker war, der akzeptiert hat, dass es über ihm noch höhere Instanzen gibt und eben nicht nur Instanzen auf dieser Welt, sondern auch jenseits. Und diese christliche Bescheidenheit, diese Demut, so zumindest kommt es mir vor, scheint eben sein Verhalten doch auch entscheidend mitgeprägt zu haben. Und darum hat er balanciert, hat er nicht auf gerne groß gemacht, da den großen Max markiert, den Scheinriesen, sondern er hat das Ganze ausbalanciert. Die Westbindung, natürlich Deutschland, ein zutiefst westlich, aufklärerisch, marktwirtschaftlich geprägtes Land. Eben nicht eine asiatische Entität, wenn man so will, um diese Klischees zu bemühen. Aber auf der anderen Seite eben auch die 800-jährigen hervorragenden, meist hervorragenden Beziehungen zwischen Russland und Deutschland ausspielend. Und Kohl hat doch noch gewusst, was heute immer noch stimmt, dass die Russen eine stolze, eine große Nation sind, aber auch eine Nation von melancholischen Italienern. Eine Nation mit einem, ja, auch institutionalisierten Minderwertigkeitskomplex, mit einem hohen Anerkennungsbedürfnis, das haben wir alle. Aber die Russen haben es vielleicht im ausgeprägten Maß. Und Kohl wusste, den Russen musst du den Respekt bringen und dann gehen dir alle Türen auf. Und die Russen haben ein zweites Problem. Sie sind nicht in der Lage, sich selber zu industrialisieren. Aber das musst du ihnen ja nicht so unter die Nase reiben. Du musst ihnen helfen, ihr Problem zu lösen. Und die Europäer, insbesondere die Deutschen, die haben diesen Schlüssel in der Hand, nämlich das Know-how, ihre Ausbildung. Aber auch das machen die Deutschen jetzt kaputt. Auch das reiten sie in Grund und Boden, weil sie einen Größenwahn der moralischen Weltbeglückung entwickelt haben. Dass sie sich jetzt als Samariter aufspielen wollen vor diesen Versailler Spiegelkabinetten, die sie vor sich aufgetürmt und aufgeschichtet haben, sich Semmel immer größer zu sehen als die moralischen Superwohltäter, die die ganze Welt als Flüchtlinge auf sich nehmen und gar nicht realisieren, beziehungsweise viel zu spät realisieren, dass der Mensch einfach Jäger und Sammler ist. Und wenn man ihm natürlich einen Sozialstaat auftut, dann ist das eine Tür zum Schlaraffenland, wenn sie in der Subsahara-Zone aufgewachsen sind oder in den meisten anderen Regionen der Welt. Und auch da ziehen die Deutschen wieder eine Luftnummer durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Und die Deutschen können ja ihr Land schon selber ruinieren. Da müssen sie selber mit sich ausmachen. Aber Deutschland ist eben so groß, dass wenn sich die Deutschen selber ruinieren, das haben wir in zwei Weltkriegen gesehen, dann ruinieren sie eben noch ziemlich viel zusätzlich. Reißen sie noch andere mit da in ihren Untergang des eigenen hausgemachten Unsinns. Und diese Verantwortungslosigkeit, die ist irritierend, dass diese deutschen Politiker permanent von Solidarität reden, aber im Grunde die totale Rücksichtslosigkeit praktizieren, die Rücksichtslosigkeit einer Kriegstreiberei, einer Geschichtsvergessenheit und auch einer Traditionsvergessenheit der CDU. Und das mache ich dem Friedrich Merz zum Vorwurf. Der müsste das wissen. Aber vielleicht ist es in Deutschland eben mittlerweile so, in dieser Gesellschaft der Brandmauer. Die Brandmauer ist sozusagen das neue religiöse Statussymbol, das man da aufgetürmt hat. Und diese Brandmauer ist mittlerweile, das habe ich ja gestern gesagt, so tief schon den Deutschen in Leib und Blut übergangen. Im Hirn hat sich sozusagen eine Art Brandmauer errichtet, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, mit Andersdenkenden zu sprechen. Ich meine, das ist der allgemeine Trend. Man redet nur mit Gleichgesinnten. Aber da muss man sich auch nicht wundern, wenn aus diesem Selbstgespräch eine völlig irrige Politik, eine irrsinnige Politik herauskommt. Je einseitiger eine Diskussion läuft, desto einseitiger ist die Politik. Und je einseitiger eine Politik ist, desto größer ist die Gefahr, dass alle im Gleichschritt in den gleichen Abgrund hineinrennen. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor in der deutschen Geschichte? Haben wir das nicht schon mal gehört? Ja, nein, das können Sie jetzt nicht vergleichen, Herr Köppel. Das sind jetzt wieder diese absolut populistischen, historischen Parallelen, die doch überhaupt nicht stimmen. Natürlich stimmen diese Parallelen. Natürlich muss man hier mit höchster Wachsamkeit und Dringlichkeit darauf hinweisen, das parallel verschoben, in ganz anderen Umständen, die genau gleichen Fehler wieder gemacht werden. Die Selbstermächtigung der Politik in einer Art und Weise, die sich berechtigt fühlt, über die Lebenswirklichkeit der Leute einfach hinwegzubrettern, hinwegzufahren wie eine Panzerkolonne. Aber zum Glück, und das ist der Lichtblick, erheben sich jetzt immer mehr Deutsche. Und was machen die in Berlin oben? Sie denunzieren die Deutschen, die ihr Grundrecht auf Widerspruch in Anspruch nehmen. Wissen Sie, was Demokratie ist? Demokratie ist die Staatsform, in der Sie Nein sagen können, ohne dass man Sie ins Gefängnis steckt. Demokratie ist die Staatsform, in der Sie sagen können, wir werden von Verrückten, wir werden von Kriminellen regiert und nichts zu befürchten haben müssen. Aber wie ist es denn heute in Deutschland mit diesen Majestätsbeleidigungsparagraphen? Haben die sie nicht mehr alle? Ich meine, auch da, wie kann es sein, dass sich die Deutschen das gefallen lassen? Dass sich demokratisch gewählte Mandatsträger, Angestellte des Bevölkerungssouveräns, des eigentlichen Trägers der Souveränität, die Angestellten, das sind die Politiker, dass die ein Gesetz verabschieden, Majestätsbeleidigung, haben die Monarchie wieder eingeführt, durch die Hintertüre. Und wenn ein Bürger, der ja machtlos ist, der nur alle 4 Jahre sein Kreuz machen kann, dass der dann auch rhetorisch überschießend, ja womöglich unanständig, denen da oben die Meinung sagt und dann vor den Richter geschleppt wird, weil die anderen angeblich den Anstand verteidigen. Das ist ein dicker Hund. Und abgesehen davon gibt es nichts Unanständigeres als Politiker, die sich über die Demokratie hinwegsetzen, der sie ihr Amt verdanken. Es gibt nichts Unanständigeres als Politiker, die ihre eigenen Wähler und die deutsche Bevölkerung dauernd als Nazis beschimpfen. Einfach deshalb, weil die eine andere Meinung haben als die da oben, die erfolglos regieren. Und je erfolgloser sie regieren, desto arroganter werden sie und treten sie auch auf. Ohne jedes Verständnis. Mit einer fast schon wieder bewundernswerten Überheblichkeit. Weil das ist auch eine Fähigkeit, das musst du auch mal können. Wenn du alles in den Sand setzt, dich dann doch noch so zu verhalten, als seist du der größte Weltmeister. Also das können sie dann durchaus, wie sie da rhetorisch glänzen da, mit ihren Manschettenknöpfen, mit ihren Krawatten, mit ihren Anzügen, mit ihrer geschliffenen Rhetorik. Ja, das ist so eine Art kollektive Selbsthypnose der Politik. Die reden sich das ein, die produzieren diese Wahrheit vor ihren eigenen Augen. Und dann reden sie sich eben das ein, was nicht stimmt. Sie sagen, die Russen seien militärisch am Boden. Die Russen seien nicht faktisch geschlagen. Ich habe mich ja in Moskau umgehört. Aber ich lese auch die deutschen Zeitungen, die Mainstream-Zeitungen, und ich versuche sie genau zu lesen. Da höre ich etwas anderes, zum Beispiel vom Weltkorrespondenten. Oder ich höre zu, was John Mearsheimer zu sagen hat. Der Professor der University Chicago, der realistischen Schule. Und die sehen es ein bisschen anders. Die sagen, ja, Russland kommt nicht so schnell voran, weil das sind Tausende von Drohnen, die da regelrechte Todesstreifen erzeugen. Da muss man entsprechend andere Kriegsführungsmethoden anwenden. Es gibt intensive Kämpfe im Donbass. Die russische Front rückt vor. Nicht so schnell, wie die Russen wollen, aber sie rücken vor. Selenskyj hat im Dezember 24 gesagt, dass sie aus eigener Kraft die militärischen Ziele nicht erreichen können. Trotzdem zieht man es durch und unterstützt man ihn, sich einredend, die Russen seien geschlagen und mit jedem Drohnenschlag steige die Chance für einen Frieden. Dabei ist es genau umgekehrt, je mehr man den Bären reizt, desto gefährlicher wird es. Je mehr sie eine Atommacht, eine Großmacht in die Enge treiben, in die Ecke treiben, desto gefährlicher wird der Gegenschlag, wird sie sich wehren. Die Russen sind nicht geschlagen. Und diese militärischen Nadelstiche, diesen Drohnenstiche für die Galerie, mit denen ja Selenskyj, der das ganz genau durchschaut, die Psychologie seiner dummen Unterstützer, der mit diesen Drohnenschlägen natürlich Propagandazucker streut, der dann in diesen Strack-Zimmermannschen und Kiesewetterschen Verblendungskammern zur absoluten evangelischen Wahrheit hochgedeutet wird, der weiß ganz genau, wie er da die Klaviatur des politischen Theaters spielen muss, damit sie da wie Pavlovsche Hunde in Berlin entsprechend reagieren. Er drückt diese Drohnentaste und die anderen schieben ihm wieder das Geld rüber. Das ist ein eingespielter Mechanismus. Geld übrigens, das sie gar nicht haben. Und wissen Sie, wer am Schluss profitiert am meisten? Das sind die Chinesen. Etwa 70% der Komponenten in den ukrainischen und russischen Drohnen sind von den Chinesen gemacht. Und die Europäer und die Deutschen merken gar nicht, wie sehr sie sich selber da ins Visier von Gegenschlägen rücken. Man zwingt ja die Russen geradezu, auf dieser Eskalationsleiter weiterzumachen. Und die Hoffnung, dass Putin einknickt, dass Putin von seinen Leuten gestürzt wird, ja gut, ausgeschlossen ist nichts. Aber wenn ich mich umhöre in Russland, aber auch da, das sind nur subjektive Eindrücke, dann habe ich das Gefühl, dass die Unterstützung für Putin, die grimmige Entschlossenheit, auch die Leidensfähigkeit der Russen, die eine ganz andere ist als die bei uns, wo man ja schon aufschreit, wenn man ein bisschen Bürgergeld um 3 Promille senken wird. Ich meine, da lachen die Russen darüber, wenn sie diese Probleme hören. Da gibt es noch Leute, die leben in Wohnblöcken, da haben sie pro Etage eine Toilette. Und da sind wir hier natürlich schon in der Wohlstandsvollnarkose, meine Damen und Herren. Auch und gerade in Deutschland, aber es findet ja jetzt eine knallharte Entziehungskur statt, indem man ja die eigene Wirtschaft, die so heldenhaft aufgebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, indem man die jetzt in Grund und Boden hineinwirtschaftet. Die gute Nachricht ist, die Deutschen haben immer wieder bewiesen, wenn sie am Nullpunkt angekommen sind, dann entfesseln sie gewaltige Kräfte des Wiederaufbaus. Aber es ist natürlich eine absolute Tragödie, dass man es immer wieder so weit kommen lässt. Und Lavrov hat jetzt gesagt, er sieht in der EU keinen geeigneten Verhandlungspartner. Was sollen wir mit der EU verhandeln? Ihr wollt ja nur Russland schwächen. Und das ist auch so eine diplomatische Blödheit. Leider im Hauptzentrum, in der Hauptrolle der deutsche Bundeskanzler, der jetzt den EU-Ratspräsidenten da, den Costa, kritisiert, dass der diplomatische Kanäle aufgebaut hat zu Russland. Nein, nein, das ist dann unsere Aufgabe. Zeitalter des entfesselten Narzissmus, der Egozentrik, jeder ist sich sein eigener Gott und muss natürlich da im Mittelpunkt stehen. Geht doch nicht, dass dieser Portugiese jetzt da mit den Russen diplomatisch redet. Nein, nein, das muss ich machen, ich dränge mich nach vorne. Dabei wollen sie den in Russland gar nicht. Und Lavrov hat erneut gesagt, es gibt immer noch die Möglichkeit von Atomraketen. Aber das wird ja in Brüssel, das wird in Berlin, auch von den Medien, von den Ronzheimers und wie sie alle heißen, da von diesen schreibenden Angestellten des ukrainischen Regimes, diesen Zuträgern, wird das natürlich alles als Propaganda weggewischt. Also hier muss man schon eine deutlichere Sprache anwenden, sonst wird das überhaupt nicht gehört da in diesem Hartbeton der Selbstverblendung. Ich glaube, wir wollen es mal an diesem Punkt stehen lassen. Es gäbe noch ein paar andere Nachrichten zu berichten, aber darüber dann vielleicht in der nächsten Woche mehr. Das wichtigste Thema heute und meine wichtigste Botschaft an Sie: Jeder Drohnenschlag der Ukrainer in Moskau, der bei uns als Durchbruch zum Frieden und zur Diplomatie gefeiert wird, erzeugt in Russland das Gegenteil, nämlich die grimmige Entschlossenheit, diesen komplett verrückt gewordenen Militaristen ohne Militär in der Europäischen Union zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und hier haben Sie Politiker, die eine Politik der moralischen Selbstverblendung, der Ermächtigung, der Selbstermächtigung betreiben, ohne Rücksicht auf die Kosten und Verheerungen, die sie damit ihrem eigenen Land zufügen, aber und darum eben auch meine vollberechtigte, zutiefst berechtigte, überfällige rhetorische Eindringlichkeit, die damit aber auch andere Länder gefährden, die damit Europa unter Umständen erneut ins absolute Elend stürzen. Und dies von einer politischen Elite, von einer CDU-Elite, die jedes Geschichtsbewusstsein gecancelt hat, die wie eine links-grüne Sponti-Partei aus dem Moment heraus alles verabsolutiert, was diesen Politikern gerade durch die Rübe rauscht. Und diesen Akt der Verantwortungslosigkeit dann auch noch übertrumpfen, indem sie sich eine moralische Herrenreiterallüre anschminken, die sich für berechtigt erachtet, jeden Kritiker blöd hinzustellen und als Landesverräter zu bezeichnen, der gleichsam im Solde Moskau steht. Also alle echten und wahren Patrioten, die sich Sorgen machen um ihr eigenes Land, um Europa, um den Frieden auf der Welt und die längst durchschaut haben, was diese Betonköpfe sich weigern zu sehen, dass Europa gute Beziehungen mit Russland braucht und Russland braucht gute Beziehungen mit Europa. Und die größte Dummheit ist es, die Russen und die Chinesen zusammenzutreiben und sich selber abzuhängen als europäischen Kontinent ohne Bodenschätze, der nur noch eine Ressource im Überfluss hat, nämlich ausländische kriminelle Zuwanderer, die hier Angst und Schrecken verbreiten. Und alle, die das gesehen haben, diese notwendige patriotische Erkenntnis gehabt haben, die müssen sich davor führen lassen von diesen Nichtskönnern, die sich aufplustern zu moralischen Autoritäten und in dieser völlig lächerlichen Pose auch noch bestätigt werden durch Journalisten, die im Modus der quasi dämonischen Gebanntheit diese Politiker da, diese Scheingrößen, diese Scheinriesen, diese Zwerge dann auch noch bestätigen in diesem Bild. Und das Bild, das mir da in den Sinn kommt, um das nochmal zusammenzufassen, ist das Bild des Spiegelkabinetts. Und hier drückt sich eben nicht nur die tiefe deutsche Identitätskrise aus, über die wir gestern gesprochen haben, das Thema von Höcke und Kubitschek, und das wichtigste Thema meines Erachtens in der Wurzel, wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir sein? Was ist unsere Rolle in der Welt? Was sind unsere wahren Interessen? Diesen Diskurs müsste man führen, führt man aber nicht. Und diese Politiker sind eben Verkörperung einer Ego-Politik, einer Ich-Zentriertheit, die das Christentum gecancelt hat, die keine übergeordneten Autoritäten mehr anerkennt, die sich selber zum Maß der Dinge macht, zum Unmaß der Dinge und dadurch eben die Welt als Spiegelkabinett, als eine Art Versailler Spiegelsaal sieht, indem sie immer nur sich selber betrachtet. Und gleichzeitig macht man sich lustig über einen Donald Trump, dem man vorwirft, der größte Narzisst zu sein. Aber Trump ist im Vergleich zu diesen Narzissten, den wir haben, diesen Narzissten der Unfähigkeit, ist er zumindest ein Narzisst, der sich zwar auch immer in den Mittelpunkt stellt, aber bei ihm scheint es dann am Ende doch immer noch um übergeordnete Ziele zu gehen und vor allem darum, einen Deal, einen Kompromiss zu finden. Und auch wenn er den sich schönredet wie den mit Iran, das ist mir noch immer 100-mal lieber als diese Militaristen ohne Militär, die drauf und dran sind, nicht nur ihr Land, sondern den ganzen Kontinent und vielleicht sogar die Welt ins Elend zu stürzen. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Und jetzt aber ist Wochenende. Jetzt werden wir etwas runterfahren, um dann am Montag wieder parat zu sein, um den rhetorischen Schneidbrenner auszupacken. Denn ich glaube, wir müssen jetzt hier mit einer anderen Tonalität anfangen, diese Nervenbahnen des Wahnsinns freizulegen. Nicht, um uns daran zu ergötzen, sondern um uns allen, auch mir selber, damit die Augen zu öffnen. Aber jetzt gilt der Grundsatz, widersprechen Sie mir, widerlegen Sie mich, reden Sie mir und sagen Sie mir, wo ich irre, wo ich übertreibe, warum das hinten und vorne falsch ist, was ich heute erzählt habe. Ich wünsche Ihnen einen großartigen, schönen Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.